Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute wieder mal in einer reinen Damenrunde, nämlich mit der lieben Sabrina, die ihr schon aus unserer Island-Folge kennt von vor ein paar Wochen. Sabrina, nochmal herzlich willkommen. Wir beide sprechen heute über das Thema Bikepacking und vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz vorstellen und auch nochmal sagen, was dich mit dem Thema Bikepacking überhaupt verbindet.
Okay, erstmal hallo Nele, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf und über meine aktuelle Lieblingsleidenschaft erzählen darf. Genau, Bikepacking. Damit habe ich vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren eigentlich angefangen und würde am liebsten den ganzen Tag auf dem Fahrrad verbringen und das jeden Tag.
Und das ist etwas, was uns beide unterscheidet.
Also die vor zwei Jahren, Sabrina, hätte das auch nicht gemacht oder gesagt.
Wie kam es dazu? Also vielleicht noch mal ganz kurz. Das sind ja jetzt zwei komplett unterschiedliche Themengebiete. Island mit dem Camper und im Zelt und Bikepacking jetzt wirklich Hardcore, Fahrrad und ja, wahrscheinlich auch irgendwie ein Zelt. Da kommen wir gleich noch zu. Du erklärst uns gleich auch, was Bikepacking genau ist. Aber wie kommt man da auf einmal dazu, wenn du vor allem sagst, vor anderthalb, zwei Jahren hat dich das vielleicht auch noch nicht so interessiert?
Also ich habe mir vor zwei Jahren im Sommer den Knöchel gebrochen und war vorher eigentlich immer so eine Trekking-Maus und habe eigentlich jeden Sommer eine lange Trekking-Tour gemacht. Unter anderem auch in Island. Da haben wir die Brücke. Und ja, dann saß ich halt vor zwei Jahren über die Sommermonate, drei Monate auf dem Sofa und konnte nichts machen.
Okay.
Und danach erstmal wieder laufen lernen. Die Trekking-Saison war für mich gegessen in diesem Jahr. Und irgendwo musste ich mit der angestauten Energie hin und habe mir dann gedacht, Fahrradfahren funktioniert vielleicht. Und dann habe ich angefangen, Rad zu fahren. Und das ging mir ganz gut rein. Also vorher, die Jahre, war ich eigentlich immer so, ja, so in der Stadt mal von A nach B kommen. Dafür ist das Fahrrad ganz praktisch. Aber längere Touren, och, nee, muss nicht. Vor allem, weil ich da auch vor ein paar Jahren schon mal so eine Erfahrung hatte, kann ich gleich auch gerne erzählen, nach der ich gesagt habe, so, boah, nee, nie wieder mache ich eine lange Fahrradtour. Mhm. Und ja, dann kam das Radfahren und irgendwie hat sich dann auch das Bikepacking mit eingeschlichen oder diese längeren Radtouren über mehrere Tage.
Das ist ja doch ein ziemlich großer Sprung von mal ein bisschen Radfahren, weil der Knöchel nicht mehr so mitmacht, bis hin zu dann, was du auch gleich erzählen wirst, ungefähr 1000 Kilometer durch Schleswig-Holstein. Mhm. Also das hattest du ja in der Island-Folge auch schon so angedeutet, dass dieses Event bevorstand. Und jetzt vielleicht erklärst du einmal zum Einstieg nochmal, was du unter Bikepacking verstehst oder was man allgemein auch unter Bikepacking versteht, für jemanden, der das zum ersten Mal hört.
Ja, also Bikepacking ist im Prinzip so die klassische Radreise. Also ich fahre über mehrere Tage von A nach B oder im Kreis mit längeren Distanzen als jetzt in der Stadt mal kurz irgendwo hinzudüsen. Also schon so, weiß ich nicht, 30 Kilometer aufwärts, würde ich es mal einschätzen. Und ja, also im Prinzip ist es die klassische Radreise, vielleicht mit anderen Taschen und einem anderen Fahrrad, aber über mehrere Tage irgendwo hinfahren.
Über die Ausrüstung sprechen wir natürlich auch noch. Aber also der Bezug zum Camping, also auch zu unseren Themen bei Camperstyle, ist ja, dass du wahrscheinlich auch mit dem Zelt dann unterwegs bist, oder?
Genau. Also mal mit dem Zelt, jetzt zuletzt mit dem Biwaksack. Wenn ich auf Genusstour bin, dann auch mal in Hotels oder Gasthäusern. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, so das verbindende Element zum Camping ist, dass man im Prinzip nur draußen unterwegs ist und dass man nur das Nötigste dabei hat oder ein sehr minimalistisches Setup dabei hat. und bewusst auf Luxus verzichtet.
Was würdest du sagen, was ist für dich jetzt an dieser Form des Reisens so das Faszinierendste? Ist es dieser Luxusverzicht oder ist es die körperliche Aktivität?
Es ist eine Kombination. Also es ist dieser Luxusverzicht, das kenne ich ja auch schon von meinen Trekkingtouren. Also wenn ich einfach mal eine Woche oder länger nur das dabei habe, was ich wirklich brauche, dann kann ich zu Hause wieder sehr viel mehr wertschätzen, was da eigentlich alles ist, dass ich einfach an den Kühlschrank gehen kann zum Beispiel oder dass ich, ja, weiß ich nicht, sauberes Besteck habe und fließend Wasser. Und dann natürlich auch das Körperliche und das Mentale. Also man kommt auf solchen Touren früher oder später an alles seine Grenzen. Und das finde ich ganz spannend, also was das dann mit mir macht. Und ich finde es auch noch ganz schön, dass man schneller ist als beim Wandern oder beim Trekking, aber langsamer als auf einem Roadtrip. Also man kann natürlich auch so Distanzen hinter sich legen von, weiß ich nicht, 200 Kilometern am Tag auf dem Fahrrad. Aber wenn man diese 200 Kilometer im Auto fahren würde, dann wird das alles viel, viel schneller an einem vorbeifliegen. Und auf dem Fahrrad erlebt man das nochmal intensiver.
Ja, und man hat natürlich auch Zugang zu anderen Ecken mit dem Fahrrad als mit dem Auto zum Beispiel. Ich erlebe das ja auch in den Umfeldern, in denen wir uns so bewegen, jetzt ohne, dass ich das irgendwie sportlich tun würde, ne? Aber die Dinge, die man sich erläuft und mit dem Fahrrad erfährt, das ist eine ganz andere Form des Entdeckens. Mhm. Und man kommt durch kleinere Dörfer, man kommt über Feldwege, man kommt durch schöne Landschaften. Das hast du natürlich mit einem Fahrzeug jetzt in dem Fall so nicht die Möglichkeit.
Genau.
Du hast jetzt schon in den anderthalb, zwei Jahren einige Touren hinter dich gebracht. Mhm. Kannst du irgendwie so eine Zahl sagen? Oder vielleicht hast du die Kilometer getrackt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Trackt man sowas? Oder?
Ich tracke sowas, aber ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt zusammengezählt ist. Also ich habe jetzt in diesem Jahr, ich glaube, 2.500 Kilometer schon auf der Uhr.
Oha.
Und letztes Jahr.
Das ist ja erst ein halbes Jahr jetzt. Und dann war ja noch der Winter. Das heißt, genau. Es geht jetzt dann nochmal richtig los wahrscheinlich, wenn es nicht mehr so heiß ist und dann im Herbst.
Genau. Genau.
Liebes Liesel, okay.
Ja, letztes Jahr waren es, glaube ich, 3.500 oder so. Aber ich weiß es gar nicht so genau.
Also ich sehe da eine Steigerung
schon einige.
In den Kilometern.
Ja. Ich werde ja auch immer fitter.
Aber du bist mit einem ganz normalen Bike unterwegs, ne? Kein E-Bike.
Nee, mit einem ganz normalen Fahrrad.
Okay, das verrätst du uns auch gleich, was es für ein Fahrrad ist und in welcher Kombo du da reist. Mich würde jetzt nochmal das Schleswig-Holstein-Event interessieren. Rund 1000 Kilometer. Was war das? Wie lang ging das? Wo hat dich oder euch das lang geführt? Was waren das für Leute, die da teilgenommen haben? Ich will alles wissen.
Okay, also das war der Hackenpedder. Das ist ein Ultra-Gravel-Bikepacking-Event. Also es ist kein Rennen, sondern einfach, man fährt für sich, aber eben startet mit, ich glaube, es waren 180 Leute. Und es sind auch alles so bekloppte Leute, die gerne mal eine Woche über Stock und Stein fahren mit ihrem Fahrrad und nichts dabei haben. Und ja, das startete am, ich glaube, 13. Juni. Bis zum 20. war das Ziel geöffnet. Also eine gute Woche. Ich bin am 19. ins Ziel gerollt, als letzte, nach 6 Tagen und 11 Stunden. Und ja, also es ging über Stock und Stein, über Wanderwege. Man musste das Fahrrad zum Teil tragen.
Ach Gott.
Es ging durch sehr viele süße Dörfer da oben in Schleswig-Holstein. Es ging über Feldwege, also wirklich jedes Gelände, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und wir sind von Kiel aus Richtung Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern gefahren, da so ein bisschen auf dem ehemaligen Grenzstreifen runter zur Elbe. Mhm. haben eine Schleife nördlich von Hamburg gemacht, an die Nordsee. Und dann sind wir die Nordseeküste hochgefahren und mit einem Schlenker durch Dänemark wieder nach Flensburg, also wieder zurück an die Ostsee. Und von Flensburg dann über die Schlei wieder zurück nach Kiel.
Und wenn du jetzt sagst, du bist als Letzte da ins Ziel, heißt es dann, dass da doch irgendwie auch jeder für sich ist oder bilden sich da Grüppchen, wo man zusammenfährt, wenn es kein Rennen ist? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da so auch die Stimmung der Teilnehmer untereinander?
Die Stimmung ist auf jeden Fall super nett untereinander. Also es war so, immer wenn ich mal kurz irgendwo angehalten hatte, um was zu essen oder um mal durchzuatmen oder so, ist eigentlich sofort jemand angehalten, hat gefragt, ob alles okay ist, ob ich Hilfe brauche. Und es war dann immer so, nee, ich bin warm essen. also das ist schon sehr, sehr angenehm und sehr unterstützend. Und man trifft immer wieder Leute, die ein ähnliches Tempo haben oder ein gleiches Tempo haben, sodass man dann entweder mal ein paar Kilometer zusammenfährt. Oder ich hatte es mit einem anderen Teilnehmer, dass wir uns immer so ein bisschen gegenseitig überholt haben. Mhm. Also so immer bis zur nächsten Pause. Dann war ich mal vorne, dann war er mal vorne. Und dann sind wir auch mal einen Kilometer oder so zusammengefahren. Das hat sich dann aber auch wieder auseinandergezogen. Aber man trifft sich irgendwie mit den Leuten mit einem ähnlichen Tempo immer wieder.
Und gibt's dann auch so Situationen, wo man sich abends trifft und gemeinsam irgendwo übernachtet? Fahrt ihr auf Campingplätze? Übernachtet ihr da irgendwo im Wald? Oder was macht man da?
Alles davon.
Auch schön. Also wenn man duschen will auf dem Campingplatz und wenn man sagt, okay, heute geht's noch mal.
Genau. Okay. Also es ist so organisiert, dass es 3 Community-Checkpoints gab. Also man hat unterwegs Stempel gesammelt in so ein kleines Stempelheft. Das ist bei diesen Ultra-Events auch meistens so, dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Dopamin unterwegs bekommt, weil das immer schön ist, wenn man an so einen Punkt kommt und sich dann so ein Stempel ins Heft machen kann.
Ich hätte ja jetzt gesagt, dass keiner abkürzt, sondern dass man hinterher reingeht und dass man überall war.
Das auch. Das ist dann eher so im Rennen, in so Rennsituationen so. Aber es gehört, glaube ich, auch einfach mit dazu. Hm. Und an den Community-Checkpoints haben sich dann die Leute schon auch abends getroffen. Da gab es dann warmes Essen, es gab Schlafplätze, Duschen. Also die waren auch immer entweder an einen Campingplatz angeschlossen oder an so einem Jugendzeltplatz war der andere. Und das ist dann schon gemütlich. An dem einen hatte ich dann auch Fotos gesehen, da war ich leider zu spät für. Gab es ein Lagerfeuer und alle haben nett drumherum gesessen. Also das ist eine Option, da zu schlafen. Ich war auch auf einem Trekkingplatz vom wilden Schleswig-Holstein. Die gibt es ja da oben, dass Leute entweder ihre privaten Gärten zur Verfügung stellen für, ja, zum Übernachten für Wanderer und Radfahrer. Oder dass es einfach andere, ja, Orte gibt. Also bei mir war das mitten im Wald, so ein Trekkingplatz. Da gab es nichts. Da gab es noch nicht mal ein Dixie oder ein Plumpsklo oder fließend Wasser. Es war einfach ein Stückchen Platz, wo man legal übernachten durfte. Und 2 Nächte habe ich sogar in einem richtigen Bett geschlafen.
Das tat sich ja auch mal gut, wenn man dann so fertig ist.
Genau. Gerade weil die erste Nacht bei mir sehr schlecht war.
Oh.
Da hatte es geregnet. Ich war nur mit dem Biwaksack unterwegs. Hatte mir dann die erste Hälfte von der Nacht noch eine Plane mit einem anderen Teilnehmer geteilt und dann entschieden, um 4 Uhr morgens, als die Sonne aufging und kein Wölkchen mehr am Himmel war, ach ja, ich gönne uns jetzt noch mal jeweils so ein bisschen Privatsphäre. Ich gehe mit meinem Sack da noch mal 5 Meter weiter, habe mich unter einen freien Himmel gehockt, gelegt und dann kam der nächste Regenschauer.
Oh, scheiße.
Aber der Biwaksack war dicht. Das war gut.
Ja, aber es ist ja trotzdem mega unangenehm.
Ja, genau. Da war ich dann auch so ein bisschen durchgefroren und habe generell nicht gut geschlafen. Da hatte ich mir die Nacht drauf eine richtige Unterkunft gegönnt mit Dusche und Bett und habe dann erstmal 12 Stunden geschlafen, um wieder klarzukommen.
Und diese Unterkünfte, die findest du dann spontan, nehme ich an. Also so wie weit du kommst, oder hast du dir immer Etappen vorgenommen, die du dann auch tatsächlich erreichen musstest, um alles zu schaffen einfach?
Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, so um die 150 Kilometer pro Tag zu fahren. Was dann am ersten Tag war ich dann schon bei über 170. Also hatte ich so einen kleinen Puffer rausgefahren, sodass ich am zweiten ein bisschen weniger gemacht habe. Und so, aber jetzt so richtig feste, geplante Etappen hatte ich eigentlich nicht. Mein Ziel war, so lange wie es geht, im Sattel zu sitzen und unterwegs zu sein. Und die Unterkünfte habe ich mir dann ausgesucht, je nachdem, was in der Nähe war. Also wenn ich gemerkt habe, jetzt geht's nicht mehr, habe ich geschaut, ist hier im Umkreis von 10, 20 Kilometern irgendwas, wo ich übernachten kann.
Das klingt ja jetzt alles sehr anstrengend und auch nach einem Level, auf dem man natürlich sehr fit sein muss. Du hast ja schon gesagt, bei dir ist es auch so, dass die Fitness sich natürlich gesteigert hat in den 1,5, 2 Jahren, die du das Ganze jetzt betreibst. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich da jetzt halt so ein bisschen entspanntere Routen aussucht und vielleicht jetzt nicht direkt eine Woche unterwegs ist, sondern mal nur ein, zwei Übernachtungen, dass man das auch mit einem Fitnesslevel schaffen kann, das jetzt vielleicht eher so auf meiner Schiene liegen würde, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist, diese Ultra-Geschichten, die sind halt extrem. Da geht es drum, sich bis ans Ende irgendwie durchzuringen und so das Maximale rauszuholen. Und das hat jetzt mit einer Radreise oder mit normalem Bikepacking zum Genuss nicht viel zu tun. Also es ist sehr individuell, was man aus diesem ganzen Thema macht, ne? Man kann so 20, 30 Kilometer am Tag fahren und jeden Biergarten mitnehmen. Und das ist genauso schön und genau, also wahrscheinlich noch viel schöner und angenehmer als jetzt so eine krasse Tour. Und das geht dann auch mit einem Fitnesslevel, was nicht 170 Kilometer am Tag erfordert.
Und wie sieht's aus mit dem Equipment? Also du bist wahrscheinlich jetzt ziemlich profimäßig ausgestattet, aber wenn ich jetzt sowas erstmal starten möchte, was würdest du empfehlen? Also was für ein Rad sollte man haben? Was für Packtaschen und was sollte ich mitnehmen, wenn ich jetzt mal irgendwie sage, ich möchte jetzt mal vielleicht übers Wochenende irgendwo hinfahren?
Also das Fahrrad, da würde ich sagen, das beste Fahrrad ist das, was man eh schon hat. Außer es ist jetzt so eine absolute Möhre, auf der man auch nicht mehr durch die Stadt fahren würde. Ne? Also man sollte schon fahren. Damit kann man ganz gut starten. Und wenn man das jetzt zum allerersten Mal macht, kann man sich einfach einen Rucksack aufsetzen und einfach mal losfahren. Wenn man es ein bisschen, ja, professioneller, ambitionierter angehen möchte oder merkt so, das macht mir Spaß, dann kann man anfangen, sich Taschen dazu zu kaufen. Gibt's ja zum einen diese großen Taschen, die man sich hinten an den Gepäckträger hängen kann, oder minimalistischere Sachen wie so die Arschrakete. Das ist die Satteltasche, die man sich so unter den Sattel packt, die dann hinten raussteht. Oder Rahmentaschen, Frontrolle. Also es gibt da, es ist eine ganze Wissenschaft, alleine die richtigen Taschen zu finden für sich.
Wie viele Räder und Taschen hast du mittlerweile?
Räder nur eins.
Ach, tatsächlich?
Tatsächlich nur eins. Damit mache ich alles. Und Taschen bin ich auch mit meinem ersten Setup relativ zufrieden. Also ich glaube, ich habe nur einen Fehlkauf, und das war eine Tasche vom Lidl, die wollte ich einfach mal testen.
Und die war erwartungsgemäß dann Discounter-Qualität, oder?
Nee, tatsächlich hat sie eine relativ gute Qualität, aber sie passt nicht so gut an mein Fahrrad.
Okay.
Und sie war auch dann einfach ein bisschen unpraktisch. Also die hat so ein paar unlogische Schnallen oder Mechanismen. Aber so an sich wird es auch damit funktionieren.
Bei dem Event, was du jetzt hinter dich gebracht hattest, hast du gesagt, das war so ein Gravel-Bike-Event. Kannst du einmal die verschiedenen Fahrradtypen, die so vielleicht auch klassisch fürs Bikepacking genutzt werden, erklären und was da so die Unterschiede sind und was vielleicht, wenn jemand jetzt noch gar kein Fahrrad hat oder irgendwas, was man dafür gar nicht benutzen kann. Ich tippe auch mal, Rennrad ist jetzt auch nicht so geeignet, weil allein wegen der Wege, oder geht das auch?
Das geht auch.
Okay.
Also es kommt immer darauf an, was man plant, ne? Ich würde mal anfangen so mit dieser klassischen Fahrradweltreise. Also die Leute, die man unterwegs vielleicht sieht, die so richtig schwer berödelte Fahrräder haben, hinten vielleicht noch so eine Länderflagge und die sich irgendwie aufmachen, um einmal nach Asien zu fahren oder so. Die sind meistens auf so Trekkingbikes unterwegs. Also sehr bequem und mit einer guten Sitzposition, aber man kommt auch ordentlich voran und relativ stabil. Dann ist, ja, Gravelbikes, finde ich, ist so eine goldene Mitte aus Sportlichkeit und Geschwindigkeit, weil das ja so ein bisschen so diese Rennradgeometrie hat, aber es ist trotzdem bequem und man hat relativ breite Reifen, die man sich draufziehen kann, oder passen relativ breite Reifen rein, so dass man nicht nur auf der Straße fahren muss. Dann kann man das tatsächlich auch mit einem Rennrad machen, wenn man Straße fährt hauptsächlich. Also da gibt's auch zum Beispiel einige Ultra-Events, die auf Rennräder ausgerichtet sind.
Ach, okay.
Zum Beispiel auch das, wie heißt das jetzt? Das Trans-European oder irgendwie so heißt es, kann ich dir später noch mal raussuchen.
Gerne. Und bei einem Rennrad zum Beispiel, wo würde man dann da die ganzen Packtaschen hinpacken?
Genauso wie beim Gravelbike, also hinten unter den Sattel, an den Rahmen und vorne an den Lenker. Okay.
Und Mountainbikes gibt's dann auch noch, ne? Da werden auch Touren gefahren.
Kann man auch machen, genau. Kann man auch machen. E-Bikes sieht man ganz oft. Also gerade auf Flussradwegen. Und dass da ja gerade ein bisschen ältere Semester mit ihren E-Bikes und ihren großen Taschen unterwegs sind. Was ich auch sehr schön finde, dass sie da auch teilnehmen können.
Und was würdest du sagen, wo liegen so die Stärken und Schwächen oder Vor- und Nachteile oder wie man es auch immer nennen will, dieser einzelnen Fahrradtypen? Also du hast es ja schon gesagt, natürlich hängt es davon ab, was man machen möchte. Aber wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat, wo würdest du dann sagen, wo sollte man vielleicht einsteigen?
Das ist super individuell. Also ich würde mir im Vorfeld überlegen, was möchte ich für Touren machen? Dann würde ich in einen Fahrradladen gehen, also wenn ich noch kein Fahrrad habe und jetzt dafür eins suche, und mich da mal dazu beraten lassen. Und dann verschiedene Fahrräder einfach mal ein bisschen Probe fahren. Vielleicht hat man ja auch irgendwie im Freundeskreis Leute mit verschiedenen Fahrrädern, wo man sich einfach mal so ein Rad einen Tag lang leihen kann und dann mal eine Runde fahren kann und dann einfach gucken, was ist das Bequemste für mich. Weil, also darum, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass das Fahrrad bequem ist und so bequem, dass ich da den ganzen Tag drauf sitzen kann, ohne dass ich jetzt starke Schmerzen irgendwo habe oder absteige und mir tut der Rücken weh und ich kann jetzt 2 Wochen nicht mehr laufen.
Ja, und da braucht man wahrscheinlich genauso wie auch beim Kauf von Laufschuhen oder so jeglichen Sportequipments eine gute Beratung, wenn man da selber noch nicht so viel Ahnung von hat, weil bei Rädern ist ja auch dann die Sitzhaltung, die Größe, Körpergröße entscheidend. Der Halil, also mein Mann, baut sich ja gerade auch ein Fahrrad um. Der hat sich jetzt einen alten Rahmen gekauft von so irgendeinem Special-Fahrradmodell, hat da jetzt einen Motor dran gebaut, also der baut das zum E-Bike um. Und ist jetzt wirklich sehr ausführlich auf Kurzstrecken am Testen, wie der Lenkerwinkel sein muss, wie der Sitzwinkel sein muss, eben dann zu starten. Er macht ja sowas immer sehr gewissenhaft. Ich würde es natürlich nicht machen. Ich würde einfach losfahren und dann mich beschweren, dass alles wehtut. Aber das, also da habe ich jetzt wirklich auch so mitbekommen, dass es da sehr, sehr oft auf wirklich kleine Details ankommt. Ne? Ist der Lenker noch mal ein paar Zentimeter breiter? Mhm. Geht der stärker nach hinten im Winkel oder weiter nach vorne? Und
genau.
Da ist man, glaube ich, im Fachhandel buchstäblich am besten beraten und nicht einfach aus dem Internet irgendwie was kaufen, nur weil es ein paar Euro günstiger ist, weil das ist dann unter Umständen, büßt man das dann halt.
Genau. Also was eigentlich das Wichtigste ist, ist, dass die Rahmengröße passt. Also wenn ich jetzt 1,90 Meter groß bin, dann bringt mir ein kleiner Fahrradrahmen nichts, weil ich dann da drauf sitze wie so ein gestauchter Affe. Mhm. Andersrum, wenn ich mit meinen 1,70 Meter auf einem XL-Rahmen sitze, dann muss ich mich so weit strecken, dass geht auch nicht. Also das ist eigentlich so das Wichtigste, dass dieses Fahrrad von der Größe erstmal zur Körpergröße passt. Und Sattel, Lenker und alles, was irgendwie noch am Fahrrad dranhängt, das kann man dann einstellen.
Und notfalls auch mal austauschen, wenn man merkt, es genau. geht doch nicht. Was fährst du selber für ein Rad?
Ich habe ein Gravelbike. Das ist ein Orbea Terra H30. Und ich habe es mir gekauft, weil es extrem schön war. Weil es mir so gut gefallen hat.
Darf auch eine Ästhetik dabei sein.
Auf jeden Fall. Also das finde ich ist auch wichtig, dass man ein Fahrrad hat, was man anguckt und sagt so, oh ja, auf dich habe ich richtig Bock. Ich habe jetzt richtig Bock, mit dir eine Tour zu fahren. Und das habe ich bei meinem Fahrrad. Ich habe das schön. Im Laden gesehen und habe mich direkt verliebt. Und dann gab es das in meiner Größe, in meinem Budget und habe gedacht, jo, du kommst mit.
Budget ist auch ein ganz gutes Stichwort. Was würdest du denn, also darf ich fragen, wie viel deins gekostet hat?
Es hat knapp 2000 Euro gekostet.
Okay, das ist sogar noch ein bisschen unter dem, was ich vermutet hatte. Ich hätte jetzt eher so auf die Richtung 3000 getippt. Was sollte man denn auf jeden Fall aus deiner Sicht investieren, wenn man sich was Neues kauft, an dem man auch Spaß haben möchte und vielleicht auch ein bisschen länger Spaß haben möchte? Gibt es da irgendwie so Untergrenzen? Ich spreche jetzt natürlich nicht von Sonderangeboten, die es auch in jedem Fahrradhandel geben mag, sondern so, wenn man jetzt von regulären UVP-Preisen ausgeht. Ja. Gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, also darunter ist dann
macht's keinen Spaß.
Vielleicht eher Discounter-Qualität und
ja,
bricht dann unter dir zusammen oder keine Ahnung.
Also erstmal kurz so, die Range bei Fahrrädern ist enorm, ne? Kriegst irgendwie beim Decathlon Fahrräder, auch schon gute Fahrräder für, weiß ich nicht, 700, 800 Euro. Und das geht ja hoch bis, da kriegst du einen Kleinwagen für den Preis. Also ich bin ein Rennen gefahren, dass da Räder für 10.000, 15.000 neben mir standen. Das war nicht selten.
Oha.
Das braucht man auf jeden Fall nicht. Das muss man nicht ausgeben. Dann ist man schon in so einem Amateur-Profi-Bereich unterwegs. Worauf ich achten würde, ist, dass ich ein Fahrrad von einer etablierten Marke oder von einem etablierten Hersteller kaufe. Und wenn man da was einigermaßen Ordentliches haben möchte, von den Teilen, die verbaut sind, würde ich sagen, so geht's bei 1.500 Euro los.
Okay.
Das sind dann, ja, dann ist die Schaltgruppe zum Beispiel schon ein bisschen hochwertiger als jetzt bei dem 500-Euro-Fahrrad. Und einfach so diese Verschleißteile sind höherwertiger und halten länger durch. Und da hat sich schon noch mal jemand ein bisschen mehr Gedanken gemacht in dem Design, in der Sitzposition, in der Aerodynamik. Was aber auch nicht heißt, dass man mit einem günstigen Fahrrad nicht genauso viel Spaß haben kann.
Ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen auf die eigene körperliche Verfassung an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Anfang 20 bin, wo man auch noch auf einer Isomatte auf Steinen gepennt hat, dann kommt man vielleicht mit einem günstigeren Rad, wo die Sitzgeometrie nicht perfekt ist, auch besser zurecht als jetzt Ü40, wo der Rücken auch schon mal zieht. Also auch das kann ja durchaus eine Rolle spielen. Aber woran erkenne ich als Laie denn überhaupt, du hast gerade gesagt, Schaltgruppe? Und
ja, da habe ich auch keine Ahnung von, wenn ich ehrlich bin.
Okay, also du verlässt dich dann auch darauf, was dir dann vielleicht der Fachhändler sagt.
Genau. Also das ganze Thema Fahrrad ist eh so ein absolutes Rabbit Hole. Da kann man sich sehr, sehr viele Stunden rein recherchieren und vertiefen. Und ich finde, am Ende musst du dich aufs Fahrrad setzen und musst sagen, das ist es. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter im Zauberstabladen, wo er ja den Zauberstab in die Hand genommen hat und gesagt hat, das ist er. Und so ein bisschen ist es dann auch beim Fahrrad. Wenn es dann natürlich noch ins Budget und in die eigene Ästhetik passt und so, dann perfekt.
Und würdest du persönlich auch dich darauf einlassen, so ein Rad gebraucht zu kaufen? Oder gibt es da irgendwelche Punkte, die vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten? Oder wo man sagt, da sind potenzielle Sollbruchstellen, wo es dann vielleicht in einem halben Jahr Ärger geben kann?
Ich würde auf jeden Fall auch gebraucht kaufen. Also ich habe einen Kumpel, der ist Fahrradmechaniker. Ist praktisch. Den würde ich mitnehmen zur Besichtigung, dass er das einmal so ein bisschen abcheckt oder überhaupt jemand, der ein bisschen mehr Ahnung von Fahrrädern hat als ich. Und dann, ja, also wenn man sich draufsetzt und es knattert nichts oder es fällt nichts direkt ab oder so, dann sehe ich da eigentlich kein Problem, auch ein gebrauchtes Fahrrad zu kaufen.
Ist jetzt auch nicht wie bei einem gebrauchten Auto, was so eine komplexe Technik dann auch drin hat.
Genau. Und der Gebrauchtmarkt für Fahrräder ist auch extrem gut. Also selbst wenn man das falsche Fahrrad kauft und es wieder verkaufen möchte, kriegt man dafür noch gute Preise.
Ah, das ist interessant. Okay. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, die Leute, die dann halt da irgendwie Feuer gefangen haben mit diesem Hobby oder vielleicht sogar das ein bisschen intensiver betreiben, die dann umsteigen auf was noch Besseres, noch Teureres, die geben dann ja auch mal ihre Räder ab, obwohl die noch in einem guten Zustand sind.
Genau. Ja.
Dann schauen wir mal aufs Equipment. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal über die Taschen gesprochen. Und ich habe jetzt hier ja auch einiges mitbekommen, weil das Fahrrad steht dann wahlweise bei uns im Wohnzimmer oder auf der Terrasse. Da darf ich dann auch mal gucken, was da gerade wieder angebaut wird. Also bei uns gibt's jetzt Packtaschen für den Gepäckträger. Und dann gibt's noch welche für vorne. Die sind dann kleiner, also fürs Vorderrad. Oder für diesen...
Für die Gabel vorne.
Gabel, genau.
Also rechts und links vorne dran geflatscht sind.
Genau, so ist es. Und dann wird es noch irgendwas geben, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Was würdest du denn sagen von dem Ganzen, wäre so ein Basic-Equipment und was ist dann vielleicht so die fortgeschrittene Stufe, wenn man dann ein paar Tage länger unterwegs sein möchte? Also in welcher Reihenfolge würdest du bei der Anschaffung vorgehen, damit man jetzt halt nicht ganz so viel Geld direkt am Anfang ausgibt und sich überausrüstet?
Das ist die bessere Frage. Auf die andere hätte ich nämlich keine Antwort. Ich würde auf jeden Fall anfangen mit der Satteltasche oder mit Taschen, die hinten am Fahrrad hängen, weil man da eigentlich das meiste Gewicht haben möchte. Also die Arschrakete oder die Gepäckträgertaschen. Dann würde ich mir auf jeden Fall eine Rahmentasche dranhängen. Einfach, weil da die Sachen reinkommen, die man während der Fahrt auch schnell erreichbar haben möchte. Und es kommt so ein bisschen drauf an, was man alles in die Taschen reinpackt. Wenn ich jetzt mit dem Zelt unterwegs bin, dann kommt die Frontrolle noch mit dran. Wenn ich nur in festen Unterkünften übernachte, wo ich eigentlich nichts brauche, außer irgendwie nochmal vielleicht ein Wechsel-T-Shirt zum Schlafen, dann könnte ich auch mit meiner Rahmentasche und meiner Oberrohrtasche fahren. Also das ist ganz individuell, je nachdem, was man machen möchte. Aber ich würde sagen, die wichtigsten Taschen sind eigentlich eine Tasche für hinten und eine Rahmentasche. Und damit kriegt man schon einiges unter.
Und worauf sollte ich da bei der Auswahl achten, was Material, Befestigungsarten und so weiter angeht?
Habe ich gar keine Antwort drauf.
Wir waren jetzt, also mein Mann hatte sich jetzt nämlich für vorne zwei sehr günstige Taschen gekauft, auch in dem Wissen, dass da die Befestigungen halt nicht von langer Dauer sein werden. Die werden jetzt dann ausgetauscht. Da müssen wir jetzt gucken, was wir da für einen Frankenstein wieder bauen. Und bei den hinteren Taschen, die sind, die waren auch ein bisschen teurer. Ich glaube, die sind von Ortlieb oder so. Da gibt's halt so ein Befestigungssystem. Da zieht man an so ein, wie so ein Henkel und dann öffnet sich der Mechanismus und das ist halt wie so ein Schnellverschluss, aber sehr stabil. Und andere, die sind halt nur so zum Anklippen, wo ich dann denke, naja, die klipse dreimal an und dann fliegt dir dieses Plastikteil um die Ohren. Mhm. Also sowas meinte ich, so was es da für Mechanismen gibt und wo du sagen würdest, naja, achtet mal darauf, gibt's vielleicht auch günstige Varianten, aber die haben dann verschiedene Schwachstellen.
Mhm. Also jetzt bei dem Taschensetup, mit dem ich unterwegs bin, das ist so dieses klassische Bike-Setting-Ding, also Arschrakete, Rahmentasche, Frontrolle. Da ist eigentlich alles mit Klettverschlüssen festgemacht. Also mit so Klettverschlussbändern. Mhm. Ja, ich würde darauf achten, dass es jetzt nicht die aller günstigsten Taschen sind. Also mit meiner Lidl-Tasche hätte ich jetzt nicht langfristig Spaß gehabt. Das war dann für eine Tour, war die okay, aber langfristig hätte die mich frustriert. Ja, also es gibt schon relativ günstige Anbieter, würde ich jetzt auch sagen, so die Decathlon-Taschen, die sind solide. Oder bei Amazon gibt's zum Beispiel Rhino Walk. Mhm. Die haben auch eine super Qualität, da fahre ich auch mit. Die sind jetzt nicht am oberen Ende der Preisskala. Und wenn man es übertreiben will, kann man natürlich auch 120 Euro für eine kleine Snacktasche bezahlen. Was absurd ist.
Ja, das ist ja, da sind wir in Deutschland ja auch ganz groß, dass man immer bei jedem neuen Hobby, da macht sich der Halil immer so ein bisschen lustig, dass wir bei jedem neuen Hobby als erstes mal die Profi-Ausrüstung schon am Start haben. Also da kann ich mich leider auch nicht ganz ausnehmen. Wir haben hier auch einen Yoga-Ausrüstungsfriedhof zum Beispiel. Also ja, man kann sicherlich ein bisschen günstiger starten. Ich bin halt immer dafür, dass man nicht den absoluten Schrott kauft, weil der wandert dann nach zweimal Benutzen wieder auf den Müll. Und es ist ja auch nicht nur eine Geld-, sondern auch eine Umwelt- und Ressourcenfrage, dass man halt so ein bisschen guckt. Und wir haben zum Beispiel bei Decathlon mit ganz viel von unserer Campingausrüstung sowohl hier als auch in Mexiko sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also gerade auch so Sachen, die wir wirklich nur als Temporärlösungen gekauft haben, weil wir eigentlich dachten, wir würden irgendwann noch mal was Vernünftiges bauen.
Und die sind fest eingezogen.
Die ist aber sowas von. Also zum Beispiel hier diese aufblasbaren Isomatten aus der ersten Generation, die sind der Hammer. Die haben wir uns für unseren Camper nur gekauft, um da mal ein paar Mal drauf zu schlafen. Und jetzt wollen wir nichts anderes mehr, weil die einfach top sind.
Ja, und die auch schlaf dabei.
Ja, echt. Ja. Ja. Schlafsäcke sind auch gut und ja, Satteltaschen oder nicht. Welche Packtaschen hattest du jetzt gesagt von Decathlon?
Eigentlich auch, ich denke alle. Also ich habe jetzt noch keine von denen wirklich im Gebrauch gehabt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die schlecht sind. Also gerade wenn man einsteigt, dann muss man auch so sein perfektes Setup noch so ein bisschen finden. Mhm. Und die Tasche, die man sich als allererstes kauft, das wird nicht die Tasche sein, oder es ist unwahrscheinlich, dass das die Tasche ist, die ich dann auch in 5 Jahren noch fahre. Mhm. Also das darf auch mal durchtauschen, durchrotieren. Und da ist auch der Gebrauchtmarkt wieder ziemlich gut. Also Bikepacking ist ja so ein Trend gerade. Mhm. Man kann gebrauchte Taschen bei eBay Kleinanzeigen kaufen. Und man kann seine Taschen auch wieder verkaufen, wenn sie nicht passen.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das versuchen wir auch, uns immer mehr zur Gewohnheit zu machen, vor Neukäufen erstmal bei Kleinanzeigen reinzugucken.
Ja.
Oft findet man was, manchmal findet man nichts, aber das kostet ja einen ja auch jetzt nicht wahnsinnig viel Lebenszeit, sich da mal umzugucken. Und da kann man wirklich ganz tolle Schnäppchen machen. Der Halil hat zum Beispiel jetzt dieses Fahrrad, was wirklich eine ganz tolle, ich könnte es dir nicht sagen, was es ist. Er hat es mir erklärt, aber ich konnte es mir nicht merken. Aber auf jeden Fall irgendein Modell, was sehr gefragt ist, was sie ihm jetzt auch schon in der Fahrradwerkstatt gerne abkaufen wollten und so, hat er dafür, ich glaube, 40 Euro geschossen. Also auch Sachen, wo manchmal, wo die Leute einfach Dinge loswerden wollen oder auch gar nicht wissen, wie viel es eigentlich wert ist noch. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuwerfen, gerade auch in städtischen Gebieten, wo ja wahnsinnig viel dann da weggeht. Und was ist so in puncto Material, was ist da so aktuell der Standard bei diesen Taschen? Ist es so, also Kunststoff natürlich, aber was sind das für Gewebe?
Ich habe keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall denke ich mal,
wasserdicht. Also es ist relativ leicht, genau, also relativ leichtes Material, relativ wasserdicht, ja.
Dann haben wir uns jetzt die Behälter angeguckt. Jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, was alles rein muss, weil da kommt es ja, also wir sagen ja schon immer, beim Camping kommt es auf jeden Zentimeter und auf jedes Gramm oft an, je nach Zuladung. Aber jetzt natürlich, wenn ich alles auch noch persönlich bewegen muss, dann erst recht. Und da würde ich jetzt dich bitten, dass du uns einmal durch so dieses klassische Setup durchführst. Und was auch wo reingehört, weil ich gehe mal davon aus, dass auch beim Bikepacking sehr stark auf die Gewichtsverteilung ankommen wird, wenn es dann darum geht, dass das Fahrrad im Gleichgewicht bleibt und dass man irgendwie sich vielleicht ein bisschen weniger anstrengt, wenn das Gewicht anders verteilt wurde.
Genau. Also erstmal, das ist auch super individuell, was man mitnimmt. Also das, wie beim Camping auch oder beim Trekking, also Trekking wird es wahrscheinlich eher treffen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ich hatte jetzt dabei, ich kann auch das direkt mit den Taschen zusammenbringen.
Ah ja, super.
Das ist vielleicht ganz praktisch. Also ich hatte jetzt in meiner Satteltasche, also hinten in der Arschrakete, hatte ich Wechselkleidung drin oder Schlafkleidung. Das war einfach eine Leggings, eine Unterhose, ein paar Socken und ein Merino-Shirt. Dann hatte ich da noch Ersatzsocken fürs Fahrrad mit und eine Ersatzfahrradhose, also eine Ersatzbib, die hätte ich jetzt im Nachhinein nicht unbedingt gebraucht. Dann hatte ich da drin meinen Schlafsack, meine Isomatte, den Biwaksack und nochmal so eine dünne Daunenjacke. Also das komplette Schlafsetup und Wechselklamotten. In der Rahmentasche unten, also ich hatte zwei Rahmentaschen, eine Oberrohrtasche und eine unterm Rohr. Unten habe ich einen Zipperbeutel mit Powerbanks und Ladegeräten und einen Zipperbeutel mit meinem Badezimmer, was auch sehr reduziert ist. Also das ist eine Zahnbürste, Zahnpasta, ein Shampoo, mit dem ich auch dusche, ein Deo-Stick und Kontaktlinsen. Oder Kontaktlinsenflüssigkeit und nochmal ein paar Ersatzkontaktlinsen. Also auch deutlich weniger, als ich zu Hause benutze. Und hatte da, glaube ich, auch noch so meinen Spork drin und Erste Hilfe.
Das ist so eine Kombi aus Löffel und Gabel, richtig?
Genau. Genau. Erste Hilfe, feuchte Babywaschlappen. Sind das, glaube ich. Also die sind super. Damit kriegt man Kettenöl von den Fingern und kann sich im Zweifel auch mal damit den kompletten Körper abwaschen, wenn man keine Dusche hat abends. Genau, das war die Unterrohrtasche. In der Oberrohrtasche habe ich eigentlich alles, was ich tagsüber easy access brauche. Und da ist vorne drin ein Zipperbeutel mit Süßigkeiten. Also hauptsächlich mit Weingummi in verschiedenen Geschmackssorten. Da habe ich Riegel drin oder Nüsschen. Also der vordere Teil ist eigentlich komplett für Snacks reserviert. Und im hinteren Teil habe ich dann so Sachen wie, ich hatte jetzt UV-Armlinge dabei, also Sachen, die ich mir halt noch über die Arme ziehen kann, um vor der Sonne geschützt zu sein. Ich hatte da noch ein extra Schlauchtuch mit drin und ich habe ein ganz kleines Fahrradschloss, das war da mit drin. Also alles so ein Kleinscheiß, an den ich auch schnell dran kommen möchte.
Schlauchtuch ist so dieses Kombi-Ding, was man als Schal, als Stirnband und so weiter,
genau,
oder als Mütze verwenden kann. Ne?
So genau, so ein Buff. Genau, dann hatte ich vorne am Lenker meine Snack-Bag. Und ja, die sagt eigentlich schon, was drin war. Snacks, mehr Essen. Zwischendurch auch mal eine Flasche Cola oder so einen gekühlten Kaffee aus dem Kühlregal. Also ja, multifunktionell, das Ding. Da hatte ich noch ein Labello drin, weil ich sehr schnell Sonnenbrand auf der Lippe kriege. Ein Päckchen Tempos, also auch wieder Sachen, wo ich schnell drankommen möchte. Und am Lenker hatte ich dann noch eine ganz kleine Lenkertasche, wo meine Regensachen drin waren. Regenhose, Regenjacke.
Und wie versorgt man sich da unterwegs oder wie versorgst du dich unterwegs mit Wasser, wenn du jetzt auch in Gegenden unterwegs bist, wo jetzt vielleicht nicht du von einem Dorf ins nächste fährst?
Ich versuche eigentlich, es so zu handeln, dass meine Flaschen immer voll sind. Also ich habe ungefähr 1,5 Liter dabei. Und wann immer das möglich ist, fülle ich die einfach auf, egal wie viel Wasser noch drin ist. Und das mache ich meistens irgendwie an Tankstellen oder dass ich mir im Supermarkt mal eine Flasche Wasser kaufe, was ich jetzt im Alltag auch nie machen würde. Oder auch mal, wenn jetzt jemand im Garten ist, wo ich dran vorbeikomme, dass ich dann frage, ob ich da mal kurz den Gartenschlauch reinhängen darf. Ich habe auch schon mal bei Leuten geklingelt. Da sagt in der Regel auch niemand, nee, schaff dich fort, du kriegst kein Wasser, sondern die meisten Leute sind da wirklich super lieb und unterstützen einen.
Wäre ja auch schlimm, wenn man nicht mal mehr einen Schluck Wasser bekommt von den Leuten. Also.
Ja, ich glaube, dann haben die Leute einen extrem schlechten Tag.
Und wie verpflegst du dich sonst so? Was isst du da? Hast du einen Kocher dabei oder gehst du eher dann irgendwo dir was mitnehmen?
Einen Kocher habe ich nicht mehr dabei. Den hatte ich letztes Jahr auf meiner Tour in der Toskana mit und habe dann einmal Kaffee drauf gekocht, damit ich ihn wenigstens einmal benutzt habe. Also den brauche ich nicht. Ich versorge mich in der Regel über Supermärkte, Tankstellen und Bäckereien. Und vielleicht abends dann auch mal, dass ich mich irgendwo hinsetze und mal was Richtiges esse. Aber ja, in der Regel esse ich sehr viele Süßigkeiten, sehr viele Riegel. Und mein Körper sagt mir, worauf er gerade Lust hat oder was er gerade braucht. Das hatte ich jetzt, da hatte ich absolut Heißhunger auf Ayran.
Oh.
Also Proteine und Salz.
Mhm.
Und ja, dann kaufe ich mir unterwegs mal so ein Ayran. Oder wenn ich Vitamine brauche, dann habe ich halt auch die ganze Zeit so ein Obst im Kopf, wo ich, also was ich im Alltag eigentlich gar nicht esse oder so. Ich habe das ganz oft, dass ich dann an Orangen denke den ganzen Tag. Und wenn ich dann eine Orange esse, dann ist es so, ah ja, jetzt ist wieder gut. Das hatte ich jetzt mit Pfirsichen.
Ich hatte wahrscheinlich komisch. Die ganze Zeit Hunger auf Eis, weil ich habe eigentlich auch immer Hunger auf Eis.
Ja, Eis habe ich auch viel gegessen. Viel Weingummi, viele Laugenstangen. Also ich habe oft Lust auf Herzhaftes, aber snacke dann unterwegs halt auch Süßes. Ja, also ich glaube so, dass die Regel beim Bikepacking oder bei einer Radreise ist, einfach den ganzen Tag essen und so viele Kalorien wie möglich in diesen Körper reinstopfen, damit er auch weiterhin Lust hat, diese Tortur mitzumachen.
Hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass man da besonders dann drauf achtet, dass man sehr vitamin- und mineralstoffreich sich ernährt, auf so vor allem so langen Touren, dann Wochenende ist es sicher egal. Mhm. Aber interessant.
Nee, also ich esse unterwegs wirklich nur ungesunden Scheiß.
Und Nüsse.
Oder viel und Nüsse. Genau, aber auch Pommes, Pizza, Döner.
Ach krass.
Alles rein. Alles, was irgendwie Energie gibt.
Also auch wenn es nur schnelle Energie ist, also sprich irgendwie so leere Kohlenhydrate und so.
Genau, ja.
Und klamottentechnisch, du hattest vorhin schon so ein bisschen aufgezählt, dass du sehr wenig dabei hast. Du hattest ein Merino-Shirt mitgenannt. Das ist ja auch ein Material, was wir selber sehr mögen, ich vor allem, weil man, also das ist eine besondere Wolle, Schafwolle, die eben sehr temperaturausgleichend wirkt und was ich halt vor allem dran liebe, gerade auch so, wenn ich auf Flugreisen bin oder auch beim Campen, dass du nicht stinkst wie in so Kunstfasern. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich merke das halt bei mir, dass ich extrem schnell stinke, wenn ich irgendwie Polyester trage oder ähnliches. Mhm. Und viele von diesen Funktionsklamotten, die man so vom Trekking, also aus den Outdoor-Läden auch kennt, die haben halt wahnsinnig viel Kunstfaseranteil mit drin. Zu Merino muss man auch offenerweise dazu sagen, wer jetzt vegan lebt oder vegetarisch, für den ist das vielleicht nicht das geeignete Material, weil das halt ein tierisches Produkt ist und bleibt.
Und auch nicht immer fair. Genau,
wollte ich gerade drauf kommen. Also die Praktiken, mit denen die Wolle gewonnen wird, die sind teilweise noch immer sehr brutal. Also alles andere als tierwohlfördernd. Es gibt Produkte, die zumindest Labels tragen, wo das verhindert werden soll. Ob das dann vor Ort auch immer so eingehalten wird, das wissen wir aus unseren Schlachthöfen auch, was da so alles passiert unter irgendwelchen Tierwohllabeln. Ich will es nur dazu sagen, weil das halt was ist, was man sich, wenn man irgendwie nachhaltig und ethisch leben möchte, überlegen muss. Ich habe es für mich entschieden, dass es in einem kleinen Rahmen mit 3-4 Shirts vertretbar ist für mich persönlich. Und es ist ein ganz tolles Material einfach. Wer aber einen ähnlichen Effekt erzielen will, der kann auch sowas wie Tencel oder sowas nehmen. Das sind auch Naturfasern. Ist nicht genau wie Merino-Wolle, meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, ob du es auch schon ausprobiert hast. Aber hat auch so kühl. Dann sag du doch was dafür, weil du bist ja die Sportliche von uns beiden. Ich mache ja nur Hundespaziergänge und ja.
Boah, ich sehe mich jetzt aber auch nicht als die krasse Sportlerin.
Entschuldigung.
Ich sollte damit mal anfangen.
Alles klar.
Nee, mit Merino halte ich es ähnlich wie du. Ich habe da so meine, ich glaube, 2 Merino-Outfits, also Leggings, Oberteil. Und die werde ich einfach tragen, bis die auseinanderfallen. Und ja, Tencel habe ich auch schon mal ausprobiert oder habe ich auch ein paar Kleidungsstücke. Funktioniert auch gut. Es gibt noch so einen Ersatzstoff, der wie eine pflanzliche Seide ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Den fand ich auch ganz gut.
Also ich habe jetzt hier bei zum Beispiel ein Tencel-Shirt an. Das ist schon uralt, das habe ich Jahre. Wenn man die genauso wie die Merino-Shirts pfleglich behandelt und immer im Wäschesack wäscht und halt nicht einfach in die Maschine schmeißt, dann halten die Sachen auch richtig lange. Ich habe meine ersten Merino-Shirts, die habe ich mir gekauft, als wir mit dem Campen angefangen haben, 2013. Ja, und die haben jetzt Löcher, aber die werden auch noch aufgetragen. Von daher, also da hat man schon dann auch für einige Jahre was.
Genau. Also ist jetzt auch kein Fast-Fashion-Produkt.
Nee, gar nicht. Ist auch zu teuer für Fast-Fashion, sag ich mal so, wenn da so ein T-Shirt 80 Euro kostet. Also ich höre da raus, du bist jetzt auch nicht ausgestattet wie ein Tour de France-Profi mit dem kompletten Trikot und Programm und Funktionskleidung.
Hab ich auch.
Hast du auch?
Hab ich auch alles. Also gerade als ich angefangen habe, hatte ich noch so dieses, oder habe ich halt so bei den anderen Leuten, die das gemacht haben, einfach so diesen Dresscode gesehen und habe mir dann natürlich auch meine Trikots gekauft. Finde ich auch sehr praktisch, weil man hinten am Rücken nochmal Taschen hat.
Ah, okay.
Genau, aber ich fühle mich in Trikots oft wie eine Wurst, weil die natürlich eng anliegen und sehr aerodynamisch sind und ja.
Und wir sind nicht ganz so aerodynamisch, wir beide, genau.
Richtig. Ich würde mal sagen, wir haben so Durchschnittskörperformen. Mhm. Also
mit ein bisschen viszeralem Bauchfett dabei. Man kann es ja offen sagen. Ja.
Richtig, mit so einem kleinen Röllchen, was dann mal rausspringt. Mhm. Und ja, ich fühle mich persönlich in so Trikots nicht immer wohl. Und mir ist es wichtig, dass ich mich unterwegs wohlfühle. Hab dann nach Alternativen geschaut und bin jetzt auf das sogenannte Partyhemd gekommen.
Was ist ein Partyhemd?
Also das Produkt, was ich da benutze, heißt Party-Shirt, Party-Tech-Shirt oder so. Es ist wie eine Bluse, also auch aus so einem Kunststoff oder ja Kunstfaser. Ist aber luftig, die haben schöne Drucke, also die sehen cool aus. Ich habe da eins mit Flamingo-Aufdruck und das ist einfach, das strömt Urlaub und entspannt aus und Partytour.
Also wenn ich Party-Shirt eingebe, dann kommen saufende Biber und Waschbären. Das scheint nicht das zu sein, was ich suche. Das vielleicht kannst du mir da einen Link zukommen lassen, dass die Leute, die uns zuhören,
das sich kann das ich machen. Cool. Also es ist eine Bluse mit einem witzigen Aufdruck, die ein bisschen lockerer sitzt. Es ist jetzt auch kein besonders verrücktes Item.
Aber sind es dann, also ist es so ein Radding oder ist es einfach halt ein Partyhemd? Also normales? Also
das ist jetzt schon von einer Radmarke. Mhm. Ich meine, ich würde auch hätte ich das nicht gefunden, hätte ich mir knallhart irgendwie ein Wanderhemd oder so gekauft. Also da war mir einfach wichtig, dass der Stoff schnell trocknet, dass es luftig ist und dass es jetzt nicht so ein schweres Flanell-Baumwoll-Shirt ist. Oder so.
Und wäschst du unterwegs dann auch mal? Und wenn ja, wie? Oder nimmst du halt genug mit für die paar Tage?
Ich nehme definitiv nicht genug mit für die paar Tage. Ich versuche die Sachen abends zumindest mal mit Wasser im Waschbecken durchzuwaschen und dann im Handtuch zu trocknen. Da gibt's ja so diese Donut-Methoden oder wie die alle heißen, wo man das jetzt so eine Hose ganz fest in einem Handtuch einwickelt und dann da drauf rumstapft, dass da möglichst viel Wasser rausgeht, dass die dann morgens möglichst trocken wieder sind. Ja, und wenn ich das nicht hinbekomme, weil es kein fließend Wasser gibt, habe ich jetzt zum ersten Mal, und es klingt wirklich räudig, aber es hat funktioniert, ich habe so ein feuchtes Tuch genommen und bin damit einmal quasi durch die Bib so ein bisschen durchgewischt. Einfach fürs Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen frischer ist, wenn ich sie
da. Was ist eine Bib? Ist das die Radlerhose?
Genau, das ist die Radhose mit Trägern.
Ach krass, hast du so ein richtiges Moorrad-Outfit hast du dann an?
mit Beinen.
Ach so, okay.
Herrlich. Oben Moorrad, unten Radhose.
Okay. Ach, es ist Wahnsinn. Ja, das steht mir dann hier auch alles noch bevor, mir das anzugucken hier am Ehemann vielleicht. Ja. Er sagt ja immer nein. Also er fährt mit normalen Shorts, aber ich glaube, wenn man dann wirklich mal längere Touren macht, dann gewöhnst du die normalen Cargo-Shorts ganz schnell ab.
Ja, also es macht schon Sinn, ein Polster in der Hose zu haben. Mhm. Gerade wenn man viele Stunden im Sattel sitzt.
Auch wenn man nicht vorhat, noch Kinder zu zeugen.
Richtig.
Okay. Ja, ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern schließen wir die Folge 1 ab. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir vielleicht alles in eine Folge kriegen, aber es fehlt ja noch komplett dieses ganze Thema, wie plane ich meine erste Tour, wo fange ich an, wie arbeite ich so eine Route aus, was mache ich unterwegs, ne? Dann hast du auch gesagt, du bringst uns vielleicht noch ein paar Anfängerfehler mit, die dann vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer nicht begehen müssen, weil du sie schon erledigt hast.
Oh ja, alle davon.
Sehr gut, das ist doch die beste Voraussetzung. Und dafür würde ich mir gerne noch eine eigene Folge Zeit nehmen, damit wir da jetzt nicht so drüber huddeln müssen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, dann sehen und hören wir uns wahrscheinlich schon nächste Woche wieder. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ihr Lieben da draußen, bleibt auf jeden Fall dran. Und ihr hört dann Sabrina in einer oder in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Abonniert uns in der Zeit und folgt natürlich auch Sabrina. Ihr findet die ganzen Informationen zu ihr wie immer in den Shownotes. Ja, und dann frohes Schwitzen.
Ich noch sagen, setzt euch einfach mal aufs Fahrrad bis dahin.
So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.